Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Liebe HörerInnen, eine neue Saison steht vor der Tür. Sie steht in den Startlöchern. Am Sonntag geht es los. Hannover 96 empfängt zum Auftakt den ersten FC Kaiserslautern und damit hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend euch da draußen. Mein Name ist Tobi und als erstes natürlich, wir hatten ja wirklich einen wilden Transfersommer, sowohl bei 96 als auch bei uns. Und deswegen freue ich mich, ihr da draußen wisst es schon, unseren neuesten Neuzugang präsentieren zu dürfen. Auf X kennt ihr ihn als All You Can Play und wir nennen ihn einfach nur John. Einen schönen guten Abend, John. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo Tobi, hallo in die Runde und hallo an alle Hörer da draußen. Ich freue mich.
Und wir freuen uns mindestens genauso. Und normalerweise mache ich das immer alphabetisch, aber das war mir jetzt wichtig, dich als Ersten zu präsentieren. John, bist du bereit, bist du gespannt und hast du Lust, über 96 zu reden?
Absolut. Also ich sag mal so, ich bin ja schon seit längerem Hörer dieses Podcasts, seit längerem
verfolgt. Sag ruhig, wie lange? Sag ruhig, wie lange?
Wie lange schon? Ja, seit es den Podcast gibt, schon seit 5 Jahren. Also ich habe ja quasi schon aus Vorwärts nach Weit Tassen habe ich ja schon getrunken. Von daher.
Super. Aber du warst damals nicht beim Hörertreffen, ne? In der Nische in Hannover, ne?
Nee, da war ich krank, das ging leider nicht.
Aber du wärst gekommen sonst, ne? Klar.
Klar, natürlich.
Warst du einer derjenigen, den wir die Tasse damals zugeschickt haben? Hast du noch die alte Tasse?
Die alte weiße und ich habe sie leider nicht mehr. Sie hat den Umzug nicht überlebt.
John, ich sag dir eins, du kriegst eine neue und zwar kriegst du eine, die kein anderer hier hat. Du kriegst die mit dem Partnerlogo von 96 e.V. Die kriegst du auf jeden Fall. Keiner von den Menschen, die sonst noch hier in der Runde sind, außer mir, haben die. Also die kriegst du auf jeden Fall.
Oh, herzlichen Dank, da freue ich mich gleich noch mehr. Was für ein Willkommen.
Ja, so muss es sein. Wobei, jetzt müssten eigentlich andere sich beschweren, weil die haben hier kein Willkommensgeschenk bekommen. Aber manchmal ist es so. Ja, das Beste kommt
zum Schluss. Ich warte noch auf mein Aufladegerät, aber hey.
Ja, und damit schönen guten Abend, André. Hallo, schön, dass du auch da bist.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe Karten für Sonntag. Ich habe richtig Bock. Ich habe einen Platz in der Liga, da kommen wir später noch zu. Und ich freue mich, dass John, die anderen darf ich noch nicht verraten, da ist. Ich bin total begeistert, ich habe richtig Bock. Let's go!
Und magst du uns noch erzählen, wie schön der Kartenkauf bei 96 war? Oder willst du das lieber nicht erzählen?
Der Kartenkauf war eine Frechheit, aber ich hoffe, dass wir nachher zum Thema Stadion und Regeln nochmal kommen. Da würde ich das auch nochmal mit anmerken. Aber tatsächlich, ich möchte auch eine Lanze brechen für Eventim, die in Hamburg sitzen und mein Problem herausragend gut gelöst haben und ich somit eine Mutter-Kind-Karte bekommen habe und nicht 2 Erwachsenenpreise zahlen musste, wie es eigentlich vorgesehen war, weil das technisch leider nicht funktioniert hat. Warum auch? Ist das erste Saisonspiel. Wozu soll das auch funktionieren, ne? Wer hätte damit rechnen können, dass Leute im Familienblock eine Mutter-Kind-Karte haben wollen. Naja.
Mutter-Kind irritiert mich irgendwie ein bisschen, aber ich hinterfrage das mal lieber nicht. Und sage lieber schönen guten Abend, Ferdi.
Ja, moin und schönen guten Abend. Ich freue mich.
Wenn du moin sagst, sage ich Servus. Geht's dir gut?
Mir geht's hervorragend. Ich muss mich aber auch nicht mit dem Kartenverkauf rumschlagen.
Ja, das ist dann so ein bisschen das Glück des Exilianten. Wobei, André ist ja auch im Exil und ich darf verraten, er wollte, es gab so ein paar Nachrichten im Sommer, wo er immer mich nochmal verlinkt hat, weil er wollte unbedingt mit uns allen zum ersten Saisonspiel gehen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich konnte das nicht über mich bringen, weil ihr sollt nicht als erstes André im Stadion erleben. Das konnte ich nicht, Also erlebt ihn erstmal hier und dann gehen wir irgendwann gemeinsam ins Stadion.
Aber wir gehen.
Wir gehen auf jeden Fall, André, natürlich. Und wir sagen dir auch wann. Und damit begrüße ich jetzt noch Luca. Schönen guten Abend, Luca. Luca, ich freue mich sehr. Du hast den ersten FC Kaiserslautern vorbereitet. Das wird gut.
Guten Abend. Ich freue mich, durch den Recall gekommen zu sein. Ich bin wirklich heiß wie Frittenfett. Ich habe ja das Privileg einer Dauerkarte und musste mich dementsprechend auch nicht durch den Ticketverkauf schlagen. Aber ich freue mich wirklich unfassbar auf Sonntag. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock.
Und ich kann dir eins sagen, wir nehmen jetzt schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln von André. Du hast doch sicherlich auch die Plastikkarte, oder?
Nein.
Oh, Gut, ich habe die Plastikkarte, das mache ich so. Damit nehme ich dann Wind aus den Segeln von André, weil Plastikkarten sind viel besser. Lang lebe die Eintrittskarte. Und damit begrüße ich, weil lang lebe, gilt auch für ihn, Olaf. Schönen guten Abend, Olaf.
Ja, danke für den versteckten Hinweis auf mein Alter. Ja, ich bin nun mal der alte Sack hier, aber es ist, ich freue mich. Auch in meinem hohen Alter kann ich noch sehr viel Vorfreude haben auf die neue Saison. Und ich muss ehrlich gestehen, also so viel Vorfreude hatte ich schon tatsächlich lange nicht mehr. Aber da reden wir ja gleich drüber, warum das so ist.
Ja, kann ich nachempfinden. Das, wir müssen ja sagen, letztes Wochenende, dass dann letzte oder die beiden letzten Testspiele, die B11 gegen Hansa Rostock unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das wird langsam zu so einem Modus, den 96 öfter fährt. Das hatten wir jetzt auch in den vergangenen Songs ein paar Mal. Man muss dazu sagen, dass ein Livestream nicht möglich war, weil Hansa Rostock nicht gescoutet werden wollte. Also Hansa Rostock hatte einem Livestream widersprochen, weil sie nicht wollten, dass dann potenzielle Gegner, die dann am Wochenende, wie bei uns auch, auf Rostock warten, also in dem Fall Erzgebirge Aue, dann zuschauen könnten, wie Rostock spielt. Ich glaube, so viel Gutes hätte Aue auch nicht erkannt. Weil wir auch ehrlich sein müssen, leider haben sie dann kurz danach noch gegen eine wirklich widerliche Mannschaft gespielt und höher verloren. Aber das kehren wir natürlich unter den Teppich und hüllen den Mantel des Schweigens darüber. Also, dass wir es nicht sehen konnten, lag an Hansa Rostock, nicht an Hannover 96. Und ich muss noch eine Sache sagen. Ich habe in einer der letzten Sendungen gesagt, dass es wirklich eine furchtbare Entscheidung der DFL gewesen ist. Also es ist immer noch eine furchtbare Entscheidung, dass das Spiel Lautern gegen bei 96 am Sonntag jetzt nicht das Samstagabend-Topspiel ist. Da kann die DFL nur leider wenig für. Das liegt an der Sicherheitseinschätzung der Polizeidirektion Hannover. Die haben nämlich die Sicherheitslage aufgrund des seit gestern begonnenen Maschee-Fests als zu gefährlich empfunden. Zu viele Menschen auf zu engem Raum, zu viel Alkohol in zu kurzer Zeit. Deswegen darf es eben dieses Topspiel, was alle wollten, auch RTL, der neue übertragende Sender des Topspiels. Ja, sie wollten es alle, aber die Polizeidirektion Hannover hat ihre Sicherheitseinschätzung abgegeben und deswegen gibt es kein Topspiel in Hannover und wir können dann lieber am Sonntagmittag bei strahlendem Regen, hätte ich fast gesagt, ins Stadion gehen und unser erstes Spiel beobachten. Und Luca, da sind wir mittendrin. Der erste FC Kaiserslautern ist der Gegner. Eine Mannschaft, die uns bisher mal besser, mal schlechter gelegen ist, seitdem sie wieder aufgestiegen sind, jetzt auch immer wieder zu hören sind, wenn es darum geht, wer kann denn so Top 3, Top 5 in der zweiten Liga werden, dann wird Lautern immer wieder genannt. Luca, was kannst du uns über den ersten FC Kaiserslautern erzählen und gab es da interessante Transfers? Und wie ist die Lage da gerade?
Ja, dass die Lautra in der Top 6 der Tabelle finishen wollen, ist tatsächlich eine Vereinsvorgabe vom Vorstand von Thomas Heng. Verstehen kann ich es ehrlicherweise nicht so ganz, wenn ich mir die Kader und vor allem die Trainerqualität anschaue. Es gab auf Transferseite sehr viele Abgänge, also es gab 10 Abgänge zum aktuellen Stand und 8 Zugänge. Jetzt nicht so groß wie bei uns, aber trotzdem immerhin eine beachtliche Zahl. Und was Lautern vor allem verloren hat, ist viel Erfahrung und auch Identifikation. Der Kapitän Jean Zimmer ist von Bord, der ist in die zweite Mannschaft der Lauterer. Philipp Clement, wahrscheinlich deren fußballerisch bester Spieler, ist in die Vereinslosigkeit gegangen. Und die beiden Spieler, die besonders wehgetan haben, sind Philipp Karloc aus dem Mittelfeld und vor allem vorne Ragnar Ache. Ich meine, Ragnar Ache sollte jedem ein Begriff sein, der ein bisschen die zweite Liga verfolgt hat. Der ist nach Köln gegangen und da wird es Bundesliga spielen. Verstärkt haben sie sich mit sehr viel Zweitliga-Erfahrung, das muss ich ihnen wirklich lassen. Also der Top-Transfer ist Semih Şahin von der SV Elversberg. Das ist für mich auch wirklich deren mit Abstand bester Transfer diesen Sommer. Und der Versuch, Ragnar Ache aufzufangen, wird so ein bisschen, ja, das wird wahrscheinlich versucht, das im Duo aufzufangen aus Ivan Pretein, den sie von Union Berlin geholt haben. Der ist ja in Hannover auch zumindest mal in den Medien bestens bekannt. Und mit Mahir Emreli vom 1. FC Nürnberg, der von der Ablöse frei kam. Ansonsten ist sehr viel noch in die Breite, aber auch in die Spitze geflossen. Also Fabian Kunze zum Beispiel, der ist uns auch ein bekannt, spielt im Mittelfeld. Simon Asta von Fürth soll die rechte Schiene beackern. Und für die Innenverteidigung haben sie noch Maxwell Jamfi von Osnabrück und Jisoo Kim von Brentford geliehen. Jamfi haben sie fest verpflichtet.
Warte ganz kurz, Luca. Mir fehlt ja so ein bisschen ein Abgang.
Und zwar?
Ein Abgang fehlt mir, weil der war zumindest in der letzten Saison dort Leihspieler und ist jetzt Leihspieler bei uns.
Ach ja, na klar, stimmt. Der Suki Yokota. Der wurde auf Transfermarkt gar nicht aufgelistet. Stimmt, jetzt
habe ich. Ja, absolut. Also es ja? War bei denen tatsächlich. Ich habe bei manchen Lauterer Fans gelesen, deren bester Spieler, das geben die Werte nicht ganz her, aber zumindest ist das unser neuer Ito, würde ich behaupten. Und damit ist Lautern ein Ito ärmer.
Also in der Hinrunde war das auf jeden Fall deren bester Spieler. Fand ich zumindest. Also wenn ich Lautern geschaut habe, dann ist er mir immer aufgefallen. Und er wird wahrscheinlich ja die Rolle von Ito bei Magdeburg einnehmen bei uns jetzt. Oder Magdeburg.
Ist zumindest nicht ganz, glaube ich, von der Hand zu weisen. Und übrigens beide Stürmer, sowohl Iver Pretay natürlich bei uns immer ein Thema gewesen, wie in Wiesbaden oder auch Union, wir waren irgendwie immer dran. Aber auch im Redi war jetzt tatsächlich Thema in Hannover. Da hat es dann nicht funktioniert. Er hat sich dann gegen 96 entschieden und für den ersten FC Kaiserslautern. So, aber was macht jetzt der für dich nicht gut qualifizierte Trainer aus diesem Sammelsurium an Spielern?
In erster Linie fängt er mal an, defensiver zu spielen, als es zuvor unter Markus Anfang der Fall war. Also Markus Anfang war ja bekannt für 4-3-3, viel offensiver Output, viel mit dem Ball offensiv schnell spielen. Und Thorsten Lieberknecht ist so ein bisschen das Gegenteil. Also er setzt auf eine Dreierkette. Er braucht nicht unbedingt Flügelspieler. Das könnte gegen uns aber schon wieder ein bisschen anders aussehen. Und generell setzt er auf eine stabile Defensive, auf einen lockenden Ballbesitz tief in der Kette, um dann flexibel und schnell nach vorne spielen zu können. Ist nicht mein präferierter Spielstil. Ich finde, der Kader ist dazu nur so halb passend. Und für das System haben sie sich ganz okay verstärkt, aber ich bin von der Qualität der Neuzugänge nicht so überzeugt, als dass man da jetzt wirklich den Aufstiegsanspruch rechtfertigen könnte, der irgendwo gerechtfertigt werden konnte oder den sie angemeldet haben. Was Thorsten Lieberknecht ist, ist ein Fuchs. Im Testspiel gegen Notts County haben sie zum Beispiel nach dem Anstoß ein Tor geschossen. Das war ein bisschen ein Zufallsprodukt, aber die haben sich einen neuen Standardtrainer geholt, der explizit auf sowas achten soll. Und woran ich mich immer noch gut erinnere, ist, als er mit Darmstadt auswärts am Millerntor war, hat er mal die ersten 10 Minuten den Innenverteidiger Pfeiffer in die Sturmspitze gestellt und hat den nur hoch bespielt. Also er ist wirklich ein Fuchs, hat da so ein paar taktische Kniffe, aber tendenziell erwarte ich sie im 3-4-1-2 oder im 3-4-2-1.
Ja, schön, dass du ihn so positiv schilderst. Ich finde, es ist einfach ein Braunschweig-Schwein, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. So, aber genug vom Trainer. Gucken wir mal drauf. Was sind für die Spieler, die dann vielleicht auch am Sonntag auf dem Rasen stehen werden? Hast du für uns eine potenzielle Startelf?
Die habe ich, wobei ich mir bei dem System, wie gesagt, noch nicht ganz sicher bin. Das präferierte System ist ein 3-4-1-2, also mit einem Zehner hinter zwei Spitzen. Im letzten Testspiel gegen die Roma, also gegen die AS Rom, hat er aber in einem 3-4-2-1 spielen lassen oder starten lassen. Und ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was wir erwarten dürfen. Ich persönlich bin jetzt eher von einem 3-4-3 ausgegangen, in dem aber vermutlich so ein bisschen versucht wird, Elemente aus dem 3-4-1-2 aufzunehmen. Im Tor wird mit Sicherheit Kral spielen, das ist deren Stammkeeper. Dann kommt eine Dreierkette aus wahrscheinlich Jannis Heuer, Sürch in der Mitte und Giamfi rechts. Auf den Außenverteidigerpositionen erwarte ich Kleinhanse links und Asta als Neuzugang rechts. Die Zentrale wird aus zwei Neuzugängen gebildet mit Semi Şahin und Fabian Kunze. Und dann erwarte ich vorne rechts Marlon Ritter, den Kapitän dieser Mannschaft, der dann so ein bisschen eher auch ab und an mal ins Zentrum rückt, um dann wieder diesen 3-4-1-2-Charakter herzustellen. Vorne in der Sturmspitze erwarte ich Ivan Pretain. Und auf dem linken Flügel ist es für mich so ein Battle zwischen Kenny Prince Redondo, der halt mehr Speed mitbringen würde, oder Mahir Emreli, der dann eher das spielerische Element auch wieder bilden würde, um so ein bisschen aus Parteien rumspielen zu können, aber auch nicht ganz konterschwach ist. Als Schlüsselspieler würde ich quasi einmal so ein bisschen die mittlere Achse herausstellen bei Lautern, also Sürch als Abwehrchef, der ist, glaube ich, aus der 4. Liga zu Lautern gekommen und hatte dann kometenhaften Aufstieg eigentlich, ist mittlerweile deren bester Verteidiger. Und dann ist es im Mittelfeld und vorne so eine Mischung aus Sahin, Ritter und Prateien, die halt sehr viel, also Sahin und Ritter werden so das Tempo vorgeben, der Herzschlag der Lauterer Mannschaft sein. Und Ivan Prateien ist halt der Zielspieler, über den halt auch mal mit langen Bällen gearbeitet werden kann.
Ja, das klingt ja schon mal ganz interessant. Klingt aber auch noch nicht ganz so furchteinflößend. André, Lautern, wie ich sagte und auch Luca sagte, deren eigener Anspruch ist Top 6. Siehst du das denn in der Analyse von Luca unterfüttert oder würdest du sagen, komm, egal, Thekentruppe hauen wir weg?
Nein, Platz 6 ist für sie gar nicht erreichbar, außer, und jetzt aufgepasst in Kaiserslautern, euch fehlt natürlich noch ein ganz grandioser Linksverteidiger, der Brooklyn Ise wäre der Mann für euch, also bitte besorgt ihn euch noch relativ zügig und für viel Geld von uns, recht herzlichen Dank. Ansonsten, ich halte Kaiserslautern ganz generell, wird immer deutlich schlechter, als sie am Ende dann noch abschneiden, obwohl sie ja immer einen Einbruch haben in jeder Saison. Aber ich bin jedes Mal baff erstaunt, dass sie doch immer mal wieder kurz zumindest mal oben um den Aufstieg mitspielen. Ich verstehe nicht, wie sie es tun, aber sie schaffen es immer und immer wieder. Ich glaube aber, dass es genauso wie die letzten Jahre auch in dieser Saison wird. Es ist zu dünn in der Breite und es muss alles passen, dass es oben reicht. Kann natürlich gut gehen. Schöne Grüße an Kiel letztes oder vorletztes Jahr und so weiter, aber nee, also sorry, wir sind Platz 1, Platz 2 interessiert mich nicht und dann irgendwann kann auch mal Kaiserslautern kommen, aber also ich glaube, wenn die Fünfter oder Sechster werden, haben sie eine gute Saison gespielt, ich sehe es noch nicht. Ich hoffe aber nicht, dass sie mir Sonntag das Gegenteil beweisen.
Das hoffen wir, glaube ich, alle nicht. Olaf, für mich ist Lautern tatsächlich eine der Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen wird, für mich daher ein echter Gradmesser, für mich daher ein echter Konkurrent, weil ich uns ähnlich einschätze. André und Luca sehen das ein bisschen anders. Wie siehst du das? Also ist für dich Lautern auch dann die Mannschaft, wo man sagt, okay, das ist schon gleich ein Brocken am ersten Spieltag? Oder ist das dann doch diese Mannschaft, die nur wenn es gut läuft, irgendwie da oben in der Tabelle auftaucht? Wie beurteilst du es?
Also ich bin eher bei Letzterem. Also es ist immer schwierig, jetzt vor der Saison zu sagen, ne, was kann passieren. Das ist jetzt erstmal Papierform, aber Luca hat es ja schön beschrieben. Also sie haben sich zwar punktuell sehr gut verstärkt, finde ich, also gerade was Schein betrifft. Oder auch Emreli ist ein echt spannender, ja, wobei da wahrscheinlich eher noch Bretagne der Erfahrene und Bessere ist, der dann wahrscheinlich auch spielen wird. Dann gibt es noch so Leute wie Redon, aber ich weiß nicht. Also ja, der Trainer mag ein Fuchs sein. Das mag zwar vielleicht immer mal wieder für gute Spiele und auch gewonnene Spiele führen. Und gerade bei Heimspielen, da muss man sicherlich mit Kaiserslautern rechnen. Aber ich sehe da keine große Verstärkung. Und ich glaube nicht, dass die oben mitspielen werden. Also ich würde die eher so um Platz 10 rum einschätzen. Wenn es gut läuft, einstellig, so 8, ne, am Ende. Und wenn es schlecht läuft, dann Platz 12, 13.
Zwischen deutlich unterschiedlich zu meiner Auffassung. Ferdi, springst du mir bei oder sagst du, nee, Luca, André und Olaf, die haben da schon mehr Expertise zu bieten?
Ich will jetzt nicht deine Expertise absprechen, aber ich kann dir leider auch nicht beispringen. Ich glaube, ich fange mal so an, wenn ich jetzt irgendwem, der von der zweiten Liga keine Ahnung hat, so den typischen Zweitligakader zeigen müsste, dann würde ich ihn auf die Transfermarkt-Seite von Kaiserslautern schicken. Und ich finde, es ein solider Kader, der ist gut genug, dass die nicht unten reinrutschen sollten, weil Lieberknecht trotz aller Antipathie, glaube ich, schon weiß, was er tut. Aber für so Aufstiegskandidat fehlt mir dann doch so ein bisschen das Upside. Und ja, ich weiß nicht. Ich meine, in der zweiten Liga ist so Platz 5 und 14 liegen sehr nah beisammen. Aber ich sehe sie tatsächlich auch irgendwo in dieser Region und jetzt eher nicht auf Platz 2 oder 3. Aber ich glaube, sie sind ein sehr unangenehmer Gegner und ich glaube, sie sind auch gerade für uns ein sehr unangenehmer Gegner. Aber ich weiß nicht, ob sie nach 34 Spieltagen, wären sie jetzt nicht mein Tipp für die ersten drei Plätze.
John, ich erinnere mich an das erste Spiel von Stefan Leitl. Das war auf dem Betzenberg gegen den frischen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Das lief jetzt, ich will mal sagen, unterm Strich nicht ganz perfekt. Ich erinnere mich dann an den Rückrundenauftakt. Ich weiß noch gut, wir hatten dann eine relativ ordentliche Hinrunde und alle haben gesagt, oh, wenn jetzt das Heimspiel gegen Lautern, wenn das ein Sieg wird, ah, dann können wir einen Lauf starten. Ja, das hat auch nicht ganz funktioniert. Ich erinnere mich aber auch an die letzte Saison, wo wir zu Hause relativ souverän gegen die gewonnen haben. Und ich ja der Meinung war, dass das Spiel auf dem Betzenberg mit, ich weiß nicht, 24, 25 Torschüssen, dreimal Aluminium, das Neckbreaker-Spiel gewesen ist, weshalb André Breitenreiter mit dem Kader nicht aufgestiegen ist. Also, wo siehst du Lautern? Also ist Lautern dann doch das, was all die anderen sagen, ein durchschnittlicher, normaler Zweitligist, der, na klar, zum Stolperstein werden kann, aber eigentlich geschlagen werden muss? Oder ist Lautern dann doch der Gradmesser, wo es gleich am ersten Spieltag auf, ja, ich sag mal, nicht auf alles ankommt und nicht um alles geht, aber wo man nach dem Spiel sicherlich kein 5:0, Daniel Stendel, liebe Grüße, aber zwei auf dem Betzenberg, aber wie schätzt du es ein? 4:0, du hast recht, 4:0, damals Arthur Subic, für mich war das der Robert Lewandowski der zweiten Liga, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also wie schätzt du es ein?
Ja, Tobi, jetzt hast du quasi alle Spiele aufgenannt, die mir mit Kaiserslautern im Gedächtnis geblieben sind. Am stärksten habe ich in Erinnerung tatsächlich das 4:0, weil ich habe mich damals einfach unheimlich gefreut, wie die Mannschaft da aufgetreten ist. Und der Doppelpack von Schnecke, das war einfach genial, vor allem dieser Sonntagsschuss. An das Spiel auf dem Betzenberg, das erste Spiel von Leitl, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war nämlich das erste Mal, dass ich auf dem Betzenberg war. Und ich hatte schon einen halben Asthmaanfall auf dem Weg nach oben, aber Gott sei Dank spielen wir ja zu Hause gegen sie. Von Lautern halte ich grundsätzlich sehr viel. Das ist für mich ein sehr ambitionierter Club mit starken Fans. Das erkennt man auch daran, dass sie jetzt schon 30.000 Dauerkarten verkauft haben. Zu den Transfers wurde ja schon was gesagt. Ich finde, das ist eine solide Verstärkung. Ich finde, Ferdi hat da ganz recht, dass Kaiserslautern das Paradebeispiel für einen Zweitliga-Club ist. Ich habe sie aber trotz allem auch nicht für ganz oben eingeplant. Sie sind bei mir tatsächlich so auf Platz 6, Platz 7. Aber ich finde, das ist auch völlig egal. Wir sind Hannover 96, also werden wir sie am Sonntag auch schlagen.
Das ist meine Aussage. Das war eine klare Vorgabe und eine Ansage. Das gefällt mir sehr gut. Dann wollen wir doch mal ganz kurz aber trotzdem drauf schauen. Luca, du hast die Achse ja schon benannt. Das heißt, ja, vielleicht sind das dann auch für dich die Spiele, auf die es dann letzten Endes ankommt? Oder hast du da noch so diesen ein oder anderen, vielleicht auch von der Bank kommenden Keyspieler? Oder ist das für dich tatsächlich diese Achse, die du benannt hast, auf die kommt es an und gegen die musst du quasi arbeiten?
Das denke ich schon eher. Also es gibt noch so Spieler wie Kenny Prince Redondo oder Mahir Emreli, je nachdem, wer startet, wer eingewechselt wird, die mit ordentlich Speed unsere hochstehenden Außenverteidiger schon auch Probleme bereiten könnten. Das könnte ein Mittel werden, was sie versuchen werden. Aber also alles, was nicht über Shahin, Ritter und Sürch läuft, das wird für mich eigentlich zweitrangig laufen. Ganz kurz noch so ein bisschen zur lauteren Einschätzung. Ich habe parallel mal geschaut. Ich weiß, Marktwerte sind nicht alles, aber in der Marktwerttabelle der zweiten Liga sind sie auf Platz 11. Also wie man sich dann hinstellen kann und sagt, wir wollen aufsteigen oder Top 6, finde ich schwierig.
Okay, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite gab es auch schon mal Zeiten, wo wir in der Marktwerttabelle im Platz 3, Platz 4 waren und dann irgendwie gegen den Abstieg gespielt haben. Liebe Grüße an der Stelle an Christoph Dabrowski. Gut, aber dann soll es so viel zu Lautern gewesen sein. Dann machen wir jetzt ganz kurz, weil ihr wisst ja, wir machen jetzt weniger Pausen. Dafür machen wir jetzt aber eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück und reden über Hannover 96, über unsere Startelf, über unseren neuen Kapitän oder unsere neuen Kapitäne, über Hoffnungen, über Wünsche und über Leidenschaft. Alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga läuft wieder und da ist es nicht so, dass irgendwie das eine Spiel hier und das andere Spiel da läuft und man etliche Abos braucht, sondern eins reicht. Bei Magenta Sport bekommt ihr alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Es gibt an jedem Spieltag eine Konferenz, es läuft außerdem noch einiges Hochqualitatives an Eishockey und Basketball und wenn ihr jetzt denkt, boah, das wird extrem teuer, nö, wird's nicht. Ab monatlich 9,95 im Jahresabo habt ihr die dritte Liga und noch vieles mehr sicher. Link ist in den Shownotes.
Er war Taktgeber bei Real Madrid, Weltmeister, 6-mal Champions-League-Sieger. Und trotzdem hieß es in Deutschland immer nur, nee, der ist zu langsam, der spielt zu quer, der ist zu kontrolliert. Aber Toni Kroos hat das Spiel verstanden, nur viele haben ihn nie wirklich verstanden. Erst ganz am Ende seiner Karriere wurde den meisten aber dann doch klar, wie groß er wirklich war. Wir blicken zurück auf eine Karriere zwischen Weltklasse und Zweifel und erzählen eine Geschichte über das, was wir im Fußball sehen und über das, was wir oft übersehen. Jetzt in den 100 Fußballlegenden Toni Kroos, das kickende Missverständnis, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Luca hat Lautern perfekt analysiert, außer mir haben keine Ahnung, haben alle anderen keine Ahnung von Fußball, weil sie Lautern nämlich ganz weit unten sehen. Ich hoffe, dass ihr zumindest am Sonntag recht behaltet. Und jetzt gucken wir mal drauf. Was wird 96 machen? Wir hatten jetzt nochmal zwei Testspiele, wie gesagt, gegen Cagliari, gegen Hansa Rostock. Beide wurden gewonnen. Einmal die B11, einmal die A11. Eine große Frage ist auch am Donnerstag dieser Woche noch nicht beantwortet. Wer ist die neue Nummer 1 von Hannover 96? Damit würde ich mal kurz beginnen wollen. Die haben das letzte Woche schon gemacht, aber ich will es nochmal machen.
Und es waren sich alle einig, außer Tobi.
Deswegen will ich es ja wiederholen. Ich will es nochmal machen. Also, wer wird die neue Nummer 1 von Hannover 96? Es gibt Argumente sicherlich für Nahuel Neu. Es gibt Argumente für Leo Weinkauf. Jetzt taugt natürlich Cagliari nicht so ganz gut als Gradmesser. 3 Wochen hinter uns in der Vorbereitung. Die Feldspieler haben halt auch fantastisch gegen den Ball gearbeitet. So ehrlich müssen wir sein. Also ich will auch gar nicht jetzt euch in irgendeine Richtung drängen. Aber Ferdi, wer ist denn am Sonntag deine Nummer 1, der neue Schlussmann von Hannover 96?
Nahuel Neu.
Gut, das ging schnell. John, du bist ja neu. Du hast zwar jede Folge gehört, aber durftest dich noch nie äußern. Wer ist denn deine Nummer 1 bei Hannover 96?
Nahuel Neu.
Gut. Du willst was erklären. Mach's gerne.
Ja, der passt für mich einfach perfekt in Tits Spielsystem. Ich weiß, dass Leo es verdient hätte. Ich weiß, dass viele Fans auch da auf seiner Seite sind, dass er nach all den Jahren endlich mal die Nummer 1 auch tragen sollte. Ich kann das auch absolut verstehen. Nichtsdestotrotz hätte man Neul nicht holen müssen, wenn Tits ihn nicht unbedingt gewollt hätte. Und er möchte offensichtlich auch so einen spielstarken Torwart, der auch weit nach vorne geht. Das konnte man auch im Test gegen Cagliari sehen.
Da war ich auch im Stadion. John, Mittellinie.
Oder auch Mittellinie.
Ja, das war,
letzter Innenverteidiger.
Er hat in der Mittellinie verteidigt, bitte.
Er hat nicht nur verteidigt, er hat auch geflankt. Also das muss man auch mal so sehen. Ne?
Na gut, okay, das stimmt.
Also Titz möchte es so, dass damit werden auch viele noch Probleme haben. Das hat man am Sonntag sehr stark gemerkt, wie vielen da die Schweißperlen untergetropft sind. Bei so einem offensiven Torwart. Und da werden wir uns garantiert auch noch ab und zu einen fangen. Aber man möchte es. Und solange wir ein Tor mehr schießen als der Gegner, ist doch alles gut.
Das stimmt natürlich. Olaf, hast du nochmal drüber nachgedacht? Du hast dich ja letzte Woche nicht äußern dürfen. Du hast uns aber gehört. Also wer ist deine Nummer 1?
Also meine persönliche Nummer 1 ist tatsächlich Leo Weinkauf, weil ich bei dem noch ein bisschen eher so ein bisschen die Balance sehe zwischen dem, sag mal, dem riskanten Torwartspiel und dem soliden klassischeren Torwartspiel. Ich gehe aber stark davon aus, weil Noll nicht zu uns gekommen ist von einem Stammplatz in der zweiten Liga, um sich dann bei einer Leihe für ein Jahr auf die Bank in der zweiten Liga zu setzen, gehe ich stark davon aus, dass es Noll werden wird und dass das auch schon eigentlich längst klar ist, aber offiziell eben halt noch nicht so kommuniziert wurde.
Ich finde es schon mal toll, dass für dich persönlich auch Leo Weinkauf die Nummer 1 ist.
Ja, mit kleinem Vorsprung, aber ich wäre dann eher bei Weinkauf, ja.
Luca, du bist sicherlich bei Olaf.
Ich bin bei Nahuel Neu.
Ah, ja, gut.
Ich kann es irgendwo verstehen, aber mir wird manchmal so ein bisschen so getan, als würde Nahuel Neu auf der Linie nichts können. Und ich meine, wenn man sich die Parade gegen Cagliari in der 85. Angeschaut hat oder so, ist auf der Linie auch gut. Und ich war auch im Stadion und wenn die da dann wirklich anfangen, nicht nur an der Mittellinie, aber auch einen Meter vorm Tor da Pässe quer durch den 16er zu spielen, da braucht man schon einen Keeper, der das wirklich, 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 wirklich kann. Und da sehe ich null Stufen besser als Weinkauf.
Klares Statement. André, jetzt kommt die geballte.
Ich finde, es ist eine absolut durchdachte Geschichte, aber, und das finde ich spannend, ich wollte wieder mal einen anderen Blickwinkel mit reinbringen, drei Punkte, die ihr beim letzten Mal und beim diesem Mal nicht angesprochen habt. Noll wird nur eine Saison für Hannover 96 spielen, und zwar nicht wegen der Leihe, sondern weil wir, nachdem wir aufgestiegen sind in Liga 1, so nicht mehr spielen können. Das ist eine Taktik, die nur in der Liga 2 funktionieren wird, dass er so offensiv stehen wird, das geht in Liga 1 nicht, von daher wird er dieses Jahr bei 96 spielen, als Nummer 1 auch, um deine Frage direkt zu beantworten. Aber es geht nur ein Jahr, in Anführungszeichen, gut mit ihm. Die zweite Geschichte ist, dass man sich von Zieler getrennt hat, erzwingt sozusagen Noll, weil sonst hätte man sich den ganzen Kladderadatsch ja gleich sein lassen können. Und was ich nicht verstehe ist, dass Weinkauf überhaupt noch das Trikot von 96 trägt. Entweder er liebt den Verein so sehr wie wir oder er hat einen Mondvertrag. Aber dass du mit 29 Jahren, wo du jetzt wieder zur Nummer 2 degradiert wirst, nicht den Verein verlässt, um irgendwo nochmal vielleicht in Liga 3 einen guten Vertrag zu kriegen, dich nochmal zu zeigen, überrascht mich. Denn sollten wir aufsteigen, was wir tun werden, wird er in Liga 1 ja auch nicht spielen. Also ich denke, der große Verlierer ist Weinkauf. Zieler hat seine Pferdchen ins Trockene gebracht. Noll wird gekommen sein, um zu spielen. Tja, und der arme Leo Weinkauf, den Olaf so gerne hat, der wird das gleiche Schicksal erleiden wie Howie. Keinerlei Spielminuten und den Absprung verpasst.
Also nicht nur Olaf hat den Leo Weinkauf gerne, und ich bleibe dabei, was ich schon gesagt habe.
Du Torhüter, die du gerne hast, dass die quasi kein Qualitätsnachweis sind, das wissen wir alle, nachdem du als Fanboy von Hansen sein Instagram-Profil gestalkt hast. Also ich bitte dich. Also
habe ich nicht. Ich habe sogar noch immer sein signiertes Trikot hier an meiner Wand. Also Leo Hansen war für mich, naja, ist egal. Martin Hansen heißt er vor allem. Also so sehr habe ich ihn geliebt, dass ich seinen Vornamen nicht kenne. Nein, aber André, ich finde das spannend, was du gesagt hast. Und ich glaube, also ich bleibe auch dabei, der Leo Weinkauf aus Duisburg, der da Stammkeeper war, bester Keeper der dritten Liga, ich wiederhole mich und wiederhole mich, ist der Keeper, den ich bei uns sehen möchte. Aber ihr habt ja recht. Also mein Herz sagt, wie bei Olaf, ich betone das nochmal, dass Leo Weinkauf eigentlich Nummer eins ist. Aber der Verstand sagt dann schon, na klar, holen wir Nahe Null Laie ohne Kaufoption. Also das macht weder Hoffenheim, das machen wir nicht und das macht auch Nahe Null nicht, hierher zu kommen, um sich auf die Bank zu setzen. Also dann hätte er eher, weiß ich nicht, bei Preußen Münster im Tor stehen dürfen. Also von daher, es ist das Wahrscheinlichste, dass Nahe Null dann die Nummer 1 wird. Freunde ich mich dann damit an, warte auf seine Patzer und auf die Chance für Leo Weinkauf. Gut, machen wir weiter. Glaubt ihr, dass es große Änderungen geben wird zu dem Spiel gegen Cagliari? Also Enzo Leopold war ja angeschlagen, hatte ein Duell im Training. War er verletzt. Wer war es nochmal? Ihr müsst mir kurz helfen. Ich glaube, es war Ime Okon. Oder wer hat ihn da getroffen? Ist auch egal.
Das war Ime, ja, ja.
Ja, Ime Okon. Ah, Ime Okon, Fußballgott. Also, ja, Ime Okon hat abgeräumt und hat Enzo Leopold am Knie getroffen. Es sah nach einer Knieprellung aus. Man wollte
das war dann Yokota, einen, ne?
Es war, oh, schön.
Ich glaube, es war Yokota mit dem Inside.
Es war Yokota, du hast recht. Es war Yokota. Ja, Inside Job. Ferdi, mach. Ja, gut.
Ich bin eigentlich glaube, es war unglücklich, aber Okon, vielleicht hat er mal irgendeinen Zweikampf mit jemand anderem, aber ich meine, dass Yokota in seinem
ersten Training
gleich mal Leopold abgeräumt
hat. Du hast recht. Es war dann halt nicht ganz klar, wie schwer ist die Verletzung. 96 hat gesagt, es sieht so aus, als ob Enzo Leopold für das Spiel am Sonntag fit sein wird. Es ist kein Innenschaden im Knie, es sei nur eine Knieprellung. Heute war ja übrigens am Donnerstag freier Tag mitten in der Woche, also völlig, dies ist wirklich völlig wild. Ja, ist mir aber lieber, als man fängt erst am Mittwoch an zu trainieren, wie unter André Breitenreiter. Also von daher ist es ja okay, dass dann heute nochmal so ein Tag Regeneration war. Aber André, du hast herausgefunden, dass Enzo Leopold heute trainiert hat.
Das habe ich herausgefunden, das hat Hannover 96 bekannt gegeben, dass er in die
Woche trainiert hat.
Also es ist nicht so wirklich, da fand ich jetzt den Inside-Job von Ferdi schon deutlich beeindruckender, um ehrlich zu sein. Aber ich nehme natürlich auch jedes Lob von dir gerne an. Tatsächlich noch ein kurzer Inside-Fact noch wegen Nahuel Noll. Wusstet ihr übrigens, dass er in der gleichen Spielerberaterfirma ist wie der Herr Wörl? Und möglicherweise gibt es ja auch gewisse Absprachen. Also ich glaube auch, dass er wirklich spielen wird, alleine deswegen. Aber, um noch einmal ganz kurz was zu unserem Enzo Leopold zu sagen, das wollte ich nämlich letzte Woche sagen, als du mich schändlich ausgeladen hast. Ihr habt so lange über eure Aufstellung diskutiert und so viel euch Mühe gegeben, aber keinem von euch ist der entscheidende Satz rausgehauen, nämlich Enzo plus 10. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe schon einige Umbrüche bei Mannschaften, die ich favorisiere, gesehen. Aber es kann sehr gut sein, dass wir am Sonntag Enzo plus 10 sehen werden. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich bin ja schon ein bisschen älter, nicht so alt, wie ihr ausseht, aber ein bisschen älter. Und dass eine Mannschaft mit 10 möglicherweise 10 neuen Spielern in eine neue Saison startet, ist krass für eine Mannschaft, die nicht abgestiegen ist. Da ist das ja öfter mal der Fall. Deswegen, ich bin da baff beeindruckt. Jetzt hast du mir aber den Wind aus den Segeln genommen und hast gesagt, Tomiak hat aber gegen Calgary gespielt. Ja, so. Gut. Dann ist das halt der einzige Wechsel, den Tietz machen wird. Tomiak raus und dann sind wir bei Leopold plus 10 und das würde mir gefallen.
Okay, aber das war jetzt sehr viel. Also zunächst einmal halte ich fest, dass du dich nicht mit fremden Federn schmückst. Das finde ich sehr gut. Also aber Enzo Leopold ist Stand heute möglicherweise spielfähig, so müssen wir sagen. Dann gehen wir aber jetzt da nochmal rein. Also Nahuel Noll habt ihr euch alle festgelegt, dann schließe ich mich an. Nahuel Noll ist unsere Nummer 1 und geht als Stammkeeper in die Saison. Dann gehen wir rein in die Innenverteidigung. Dreierkette wird das System sein, was Christian Tietz spielen wird. Zumindest meistens spielen wird. Und im Heimspiel gegen Lautern gehe ich fest davon aus. Jetzt fange ich mal an. Ich sage auch gleich alle drei. Für mich ist die Dreierkette bestehend aus Virgil Gita, unserem Vizekapitän. Herzlichen Glückwunsch dazu. Übrigens ganz schlimmes Video, was ihr da gemacht habt, 96. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Schlimm. Fast so schlimm wie die Äußerungen in Bezug auf Sexismus und Rassismus von Hoxi bei dem Spiel gegen Calgary. So, also, Gita für mich gesetzt, der Vizekapitän Boris Tomiak, den ich letzte Woche noch rauswählen wollte, irgendwie auch gesetzt, plötzlich in der Innenverteidigung. Und dann natürlich der Überraschungskandidat, der Wunschspieler, der Herzensspieler, der beste Spieler aus Sicht von André Kahle, Ime Okon. Ist das eine Dreierkette, Olaf? Ist das eine Dreierkette, Olaf, mit der du dich identifizieren kannst?
Das ist absolut für mich sehr identifikationswürdig. Also ich bin begeistert von Ime Okon. Ich bin auch nach wie vor ein großer Fan von Boris Tomiak. Also nicht von ihm als Typ so, sondern so als Spieler, ne? Auch Gita ist jemand, hatten wir lange nicht mehr. Also das ist für mich absolut die gesetzte Dreierkette, die wir da am Sonntag sehen werden, wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber
ja, verstehe ich. Ferdi, wie siehst du es? Bist du da auch bei uns oder hast du eine andere Idee?
Ich habe eine Änderung. Gita und Tomiak sind für mich auch ziemlich gesetzt. Ich würde gerne Henry Blank links hinten sehen. Ich weiß, damit mache ich mich hier unbeliebt, weil ihr seid alle ganz große Ime Okon-Fans und ich mag ihn auch gern. Ich glaube, Henry Blank hat einen riesigen Vorteil, er ist Linksfuß. Und ich finde, das hat man in den Tests schon auch gesehen, dass Ime Okon, der gegen den Ball sehr, sehr gut war, aber mit dem Ball, der hat eigentlich immer mit rechts zurückgespielt. Der hat, glaube ich, keinen progressiven Pass gespielt, was halt auch einfach als Rechtsfuß, als linker Halbverteidiger in einem Tietz-System, wo du sowieso ewig weit rausrückst, super schwer ist, wenn du keinen starken linken Fuß hast. Okon hat seinen linken Fuß nicht benutzt, der hat nur mit rechts gespielt. Das ist einfach schwer. Wenn Henry Blank fit ist, hat der da als Linksfuß und auch nebenbei als technisch sehr ordentlicher Linksfuß, glaube ich, einen Vorteil. Deswegen, wenn Blank für 90 Minuten ready sein sollte, dann würde ich ihn da gern sehen. Und genau. Okon einfach mal ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln.
Auf jeden Fall. Also da, wenn ich da mal einwerfen darf, also natürlich wird Henry Blank über kurz oder lang, wenn er denn fit wird und vor allen Dingen auch, ich meine, er war leider verletzt und war auch im Spiel gegen Rostock, musste er, glaube ich, von Tietz, wie man lesen konnte, auch ein bisschen taktisch nochmal zurechtgestutzt werden in manchen Situationen. Aber natürlich, also hättest du mich vor, ja, wie lange ist das jetzt her, 3-4 Wochen gefragt, dann hätte ich gesagt, natürlich Henry Blank. Ne? Das ist jetzt natürlich, es ist gut, dass Okon jetzt da ist, aber ich gehe natürlich auch davon aus, da stimme ich dir zu, dass über die Zeit dann wahrscheinlich auch Henry Blank einfach der sein wird, der da links spielt. Also da gehe ich auch stark von aus.
Ja. Wobei wir noch ganz viel über Christian Tietz und Fußballkette-Spieler reden werden müssen und da vielleicht auch gleich dazu kommen. Also von daher, ich verstehe das Argument, Ferdi, und unter Stefan Neidl an dem Breitenreiter würde ich das komplett mittragen, dass da eher der Linksfuß gesetzt ist. Ich glaube aber, Christian tickt da ein bisschen anders. John, also bist du denn bei der Dreierkette von den alten Weisen und natürlich mit ganz viel Erfahrung gesinnten Menschen oder findest du Ferdi bei Henry Blank statt Imo Okon?
Also die Alten und Weisen haben natürlich einige Argumente genannt, aber so alt sind wir doch alle hier noch nicht. Jetzt mal im Ernst, also ich bitte euch. Vielleicht bin ich ja auch selber noch alt, man hört es ja vielleicht gar nicht raus. Aber jetzt mal ohne Spaß, für mich wird Okon spielen. Henry Blank kann ich allerdings verstehen, warum der eigentlich den gleichen Anspruch hat. Ich stimme da Ferdi zu. Es ist wichtig, dass ein Innenverteidiger, der links spielt, auch einen linken Fuß hat. Einfach aus spielerischen Gründen. Nichtsdestotrotz bin ich so eher im Team Never Change a Running System. Und ich habe im Testspiel gegen Cagliari Okon als sehr positiv in Erinnerung. Sehr körperlich, sehr schnell, 20 Jahre alt. Gut, Blank ist, glaube ich, 21. Und der ist auch mit dem Anspruch nach Hannover gekommen, um zu spielen. Das ist auch klar. Nichtsdestotrotz würde ich die Abwehr jetzt nicht nochmal verändern wollen. Ich kann aber verstehen, wenn Tietz es trotzdem tut. Ich könnte es ihm durchaus zutrauen, dass er das noch macht, aber auf meiner Innenverteidigung spielen Gita, Tomiak und Okon.
Sehr schön. André, du bist ja eher ein Fan von Imo Okon.
Ime Okon, eieiei, das wird mein Schlachtruf am Sonntag von der Süd werden. Ihr werdet es hören, ob ihr wollt oder nicht. Jedoch habe ich eine etwas andere Dreierkette im Herzen und als Wunsch, denn würde man so aufstellen, wie ihr das hier gerade argumentiert, würde in der 24. oder auch in der 68. oder sogar in beiden Minuten der dusselige Ex-Kaiserslautern einen rumsdösigen Elfmeter verursachen. Das möchte ich vermeiden. Dementsprechend würde ich
ihn
rausnehmen. Nein, ach Gott, ja. Ja. Der hat doch die Frauennationalmannschaft trainiert mit seinen Elfmetern. Also, ich würde auf Blank gehen, auf jeden Fall. Und
Blank in der Mitte. Aber was?
Ja, Dreierkette. Ja. Tatsächlich Blank glaube Zentrum. Ich auch.
Nee. Da gehst du jetzt nicht drüber
weg. Doch.
Nee, Blank als doch. Zentraler Innenverteidiger. Das
nein,
ist deine
Blank Aufgabe. Für Tomiak. Ich ja. glaube nicht, dass die drei. Ja, pass auf, ich will dir sagen, warum. Nein, pass auf, ich will dir sagen, warum. Ich glaube nicht, dass die drei so statisch spielen müssten, wie du dir das vorstellst. Ich glaube, dass die durchaus in der Lage sind, je nach Situation auch die Position leicht zu changieren. Auch insbesondere, wie Kaiserslautern angreift. Dementsprechend kannst du mit allen drei spielen. Es ist nicht so, dass das eine so feste, starre Geschichte ist, dass nur Tomiak in der Zentralposition in der Innenverteidigung spielen kann.
Okay, dann Luca, erklär bitte André, warum das Unsinn ist, was er da redet.
Also wenn Henry Blank einmal in dieser Saison zentraler Innenverteidiger spielt, dann fresse ich einen Besen. Also ja, du hast, meintest du nicht, du hast irgendwie Schokobesen bestellt?
Ja, das ist gut. Also, das
gut, aber warum sollte denn dann Gita die Position nicht übernehmen können?
Nee, Gita könnte die übernehmen. Aber
ich sage nicht André. Ich sage nicht
André, das hast du aber gerade nicht gesagt.
Du hast gerade gesagt, Henry Blank für Tomiak. Das wäre zentral.
Ja, genau. Und ich habe zweimal nachgefragt. Ne? Ich will es
ja. Ja, also. Aber ich hab doch extra gesagt für Tomiak. Ich habe doch nicht gesagt, dass er da unbedingt. Ich habe doch gerade gesagt, er soll nicht festgenagelt dort stehen und sich nicht bewegen. Ja, aber es geht schon darum, dass du die drei Besten auf den Platz kriegen musst. Und ich glaube, dass das Trio Blank, Gita und eben nicht Tomiak, sondern Okon, übrigens gibt es diesen Josh Knight noch, das war doch auch ein sexy Typ, dass diese drei auf jeden Fall den Vorzug bekommen sollten. Ich halte von Tomiak, ihr habt es ja schon rausgehört, nicht wirklich viel und ich finde, er passt auch nicht in dieses junge, dynamische Dreier-Duo, du ist nicht drei, ein Trio, ins junge, dynamische Trio. Ich finde, der ist überaktuell. Ich brauche keinen Tomiak und die drei können das machen.
Aber André, der zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette, im Christian-Tietz-System, ja. ist dafür verantwortlich, ins Mittelfeld vorzuschieben, wenn der Keeper die Torwartkette auffüllt.
Ja.
Und das ist, also fußballerisch in dieser Position, im Zentrum des Feldes, weil er es halt auch schon mal gespielt hat, ist Tomiak einfach unser dafür designierter ja. Spieler. Das kann kein Henry Blank, das kann kein Imo Okon. Virgil Gita kann es vielleicht, aber der ist rechts gesetzt.
Ja, ich verstehe, aber ich glaube, dass, also ich halte von Tomiak einfach nichts, das ist mein Problem. Wenn du mir einen anderen nennst,
den für Tomiak
auch, dann nehme ich den auch. Aber ich glaube, dass du eine Kette brauchst, wie das auch Alex immer sagt. Und ich kann mir die nicht mit Tomiak vorstellen. Ich habe den in der letzten Saison in keinem einzigen Spiel als Faktor im Spielaufbau erkannt. Sorry, es tut mir leid. Und deswegen will ich den zentral nicht auf dem Platz haben.
Das stimmt ja sogar, aber das ist nicht unbedingt Boris Tomiak vorzuwerfen, möchte ich jetzt behaupten. Aber egal, okay. Wir haben jetzt so ein bisschen die Defensive ja in trockenen Tüchern, sind uns da nicht ganz einig. War schon interessant, wie die Diskussionen hier gelaufen sind. Gehen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen im zentralen Mittelfeld weiter, gar nicht auf der Schiene. Also wenn Enzo Leopold tatsächlich spielfit ist, er ist Kapitän, wird er für mich natürlich ja das defensive Zentrum, sage ich mal, besetzen. Gibt es da, will ich gar nicht jetzt jeden Einzelnen dran nehmen, gibt es da erstmal grundsätzlich Widerrede? Ich sehe keine Widerrede, wunderbar. Für mich, ganz ehrlich, auch gesetzt, und ich war fuchsteufelswild, ich will sagen, als gegen Cagliari ein Noel Aseko, für mich der mit Abstand beste Spieler in der gesamten Vorbereitung, nicht auf dem Platz gestanden hat. Für mich also neben Enzo Leopold oder vielleicht leicht davor Noel Aseko. Ich will auch keinen anderen Namen
Veto.
Hören. Ich schneide das alles raus. Ich sag's euch. Also für mich Noel Aseko.
Veto aus folgendem Grund.
Der beste Spieler.
Heimspiel? Ja, das akzeptiere ich alles. Heimspiel. Aber? Pass auf, also mein Gedankengang ist, kommen wir gleich in die Offensive.
Jetzt kommen wir aber nicht mit
Heimspiel,
nur erst zur Defensive.
Volle Bude.
Wir kommen nicht mit erst zur Defensive. Kommen wir damit nicht.
Nein, pass auf. Heimspiel, volle Bude, große Erwartung, große Vorfreude. Mit einem Sieg gegen Kaiserslautern kannst du echt was machen. Jeder weiß, du hast die Grundsteine gelegt. Du musst jetzt die Zuschauer mitnehmen, um aus dieser Saison wirklich was Großes werden zu lassen. Und ich glaube, du musst ein offensives Zeichen setzen. Und entweder tust du das, wenn du mit Aseko spielst, indem du Leopold deutlich nach vorne ziehst. Das sehe ich aber nicht. Und dementsprechend wirst du mit Leopold als Defensivvariante reingehen und du wirst nicht wie in den letzten Spielen unter allen möglichen Trainern, die wir hatten, mit irgendeinem Kunze-Deppen da rumflitzen, sondern du wirst offensiver reingehen und du wirst eine sehr offensive Aufstellung sehen, da hoffe ich drauf, da bin ich mir sicher und deswegen hat Aseko in der Startelf keinen Platz.
Olaf, du bist sicherlich ganz anderer Meinung und du siehst natürlich auch nur Aseko ganz weit vorne.
Also ich sehe Aseko auf jeden Fall deutlich weiter vorne als noch letzte Saison. Das Problem ist nur, dass wir noch einen Vanis Taibi haben, der leider, und das muss man sagen, der bessere Spieler ist, ganz klar. Und deswegen wird der mit Leopold zusammen da in der Zentrale spielen.
Siehst du ihn wirklich als so viel besser? In welcher Hinsicht?
Ja, der ist halt technisch gut, der ist im Pressing gut. Ich weiß nicht. Also ich meine, Aseko hat einen Sprung gemacht, auf jeden Fall. Und den werden wir auch noch sehen. Aber nicht nicht am Sonntag in der Startelf, da bin ich mir sehr sicher.
Okay, für dich also Leopold und Taibi denn.
Richtig.
Okay, fertig, siehst du es?
Ich habe ganz große Luxus-Kopfschmerzen, was unser zentrales Mittelfeld betrifft, weil ich würde echt gerne eine Variante finden, wie ich Aseko, Leopold und Taibi auf den Platz bekomme. Leopold ist gesetzt, zu Recht gesetzt. Ich habe letzte Woche, glaube ich, 2 Minuten damit verbracht, darüber zu reden, wie gut ich Noel Aseko finde. Und ich bin da aber auch immer noch dabei. Aber ich glaube, ich finde Vanis Taibi noch ein bisschen besser. Für mich gehört er in die Startelf, für mich gehört auch Aseko in die Startelf, aber Taibi tut es noch ein bisschen mehr. Wenn man dem beim Fußballspielen zuschaut, dann finde ich, kann man sich mal schwer vorstellen, dass Fabian Kunze dieselbe Sportart betreibt. und deswegen ist es für mich Leopold und Taibi, so sehr es mich auch schmerzt, dass Aseko dann vielleicht erstmal auf der Bank Platz nimmt.
Und ich liebe diesen Satz übrigens, weil die Lautern-Fans sich dafür gefeiert haben, sie hätten unseren besten Mittelfeldspieler verpflichtet und dieser Satz sagt so viel aus, Ferdi. Dafür ganz
viel. Ja, aber die gleiche Scheiße haben die 96-Fans erzählt, als die Grütze da von Bielefeld kam. Also ich bitte, diesen Mythos hat er jedes Mal offensichtlich.
Also Grütze, so bezeichnen wir lieber nicht Menschen, das möchte ich mal ganz deutlich sagen. So, aber John,
Klumpfuß, ich korrigiere, Klumpfuß.
Tschüss, es wird immer schlimmer. John, ja, Aseko oder Taibi? Das ist jetzt die Frage.
Das ist jetzt recht langweilig. Für mich sind es Leopold und Taibi. Aseko würde ich zwar gerne in der Startelf sehen. Ich fand ihn auch richtig stark in der Vorbereitung. Ich fand, der war zweikampfstark, der war schnell, der war passsicher, der ist ein Alleskönner
Mittelfeld für Tore mich. Hat auch Tore vorbereitet, ja.
Hat auch Tore vorbereitet, natürlich. Nichtsdestotrotz, Taibi, der war für mich jetzt auch im Testspiel der Taktgeber im Mittelfeld. Der hat ebenfalls den Ball super verteilt und du merkst auch, dass der ein bisschen mehr Erfahrung als Aseko hat. Aber ich würde definitiv sagen, falls Leopold doch ausfallen sollte, dann ist Taibi in der dann ist Aseko in der Startelf.
Ja, also ich bin der Einzige. Bevor
Luca was dazu sagt, Tobi, ich habe eine Frage. Ich will Luca nochmal einbinden. Und zwar, pass auf, ihr habt jetzt alle erklärt, warum Aseko ja, nein, Taibi, Leopold sowieso bei allen klar. Aber merkt ihr jetzt, wo das Problem ist?
Mario, wir merken es nicht. Nee, wir reden jetzt nicht.
Was machen wir da?
Nee, wir reden ja jetzt gar nicht. Nee, reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Da muss ich denn dir komplett über den Mund fahren, weil du fährst ja eine Kampagne gegen Marius Wöll schon seit Monaten und Jahren, möchte ich beinahe sagen. Machen wir jetzt
nicht. Es geht um Tribünenkarten, hör mal.
Sondern wir gehen jetzt auf die Schiene. Ich glaube, rechte Schiene. Ja. Wer glaubt's denn? Hayate Matsuda. Absolut. Was war das bitte? Für einen Auftritt im Spiel gegen Kayeri in Verbund mit, ich nehme gleich beide mit rein, Mustafa Bundu. Hayate Matsuda, Mustafa Bundu, das war Traumfußball, Freunde. Also für mich ganz klar rechts die beiden. Da kann doch keiner andere Meinung haben, oder?
Gut. Also ich hatte ja in unserer letzten Sendung schon mal erwähnt, dass ich in unsere rechte Seite schockverliebt bin. Da habe ich mich auf Virgil Gita und Mustafa Bundu bezogen und habe Jonas Sterner ausgenommen. Ich möchte erklären, dass wenn Hayate Matsuda rechts spielt, ich in unsere komplette rechte Seite verliebt bin.
Das war doch unfassbar.
Ich habe es also, wie gesagt, ich war gegen Kayeri im Stadion und das war der beste Spieler auf dem Platz.
Ja, der war
brutal.
So weit gehe ich nicht, aber die Zusammenspiel mit Bundu, wie die sich blind verstanden haben, wie die wirklich mit One-Touch, ja, und zwar auch mit One-Touch mit Körperstellen, die ich gar nicht bewegen kann. Ja, also das war ja fantastisch.
Also wir halten fest, die Vorwärts nach weit Podcast-Crew möchte eigentlich mit 16 Spielern spielen, weil der Yokota möchte ja auch noch rechts irgendwo mit rumlaufen. Das heißt,
nein,
wir haben sechs auf der rechten Seite.
Jetzt hörst du erst mal auf. Nein, jetzt hörst du
im zentralen Mittelfeld.
Nein, hörst du mal auf. Sturm. Ja, hör jetzt mal auf. So, also, oder Luca, jetzt mal erstmal, das war doch wundervoll.
Es war schön anzusehen. Es hat einen Elfmeter produziert und den Kopfballtreffer von Pichler am Ende, weil der Pass, das ist in den Highlights zu sehen, die es davon auf YouTube gibt, der Pass, den Matsuda auf Bundu spielt, bevor Bundu dann auf Pichler flankt, den habe ich im Niedersachsenstadion seit 10 Jahren so nicht gesehen. Und das von einem Spieler, der letzte Saison in der U23 gespielt hat. Also was der für einen Sprung gemacht hat, ist unfassbar. Ich bin wirklich...
Und ich bedanke mich bei Daniel Stendel, ich wiederhole das nochmal, weil Daniel Stendel hat ihn vom Linksverteidiger in der Rückrunde umgeschult zum rechten Wingback. Und das ist Daniel Stendel ganz hoch anzurechnen. Also, dann machen wir es kurz. Matsuda, Bundu bilden die rechte Seite, ja? Ja, gut. Links, Moritz Neubauer. Torschütze zum 2:0. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist sehr invers unterwegs. Also der ist, das überrascht mich, aber das mag auch Tiz-System sein, das Zentrum zu überladen, damit der Gegner da nicht irgendwie durchstechen kann. Alles in Ordnung, schönes Tor geschossen. Neubauer für mich ganz klar, also ohne auch nur irgendeine Diskussion gesetzt. Gut.
Naja, wen hätten wir denn sonst da noch zur Auswahl?
Ja, den von André so geschätzten Brooklyn Issé.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind rum.
Ja, ich finde den Neubauer auch ziemlich underhyped. Ich meine, wir haben so viele Neuzugänge und da sind so viele tolle Leute dabei, aber der Neubauer, der ist einfach, das ist eine Maschine, der ist so verlässlich und das ist wirklich.
Ist das nur einer, wo man sagt, grundsolide oder wäre das sogar schon so diskutiert?
Nee, das ist grundsolide im absolut positivsten Sinne. Ja. Also grundsolider geht gar nicht. Also, ja. Ne?
Bin ich bei dir.
Der spult da 90 Minuten ab und ohne dass du dir Angst, ohne dass du Angst haben musst auf der linken Seite da.
Nicht so spektakulär wie Derrick Köhn, aber viel verlässlicher. Ja, bin ich komplett bei dir.
Also aber wenn wir nicht so viele Neuzugänge hätten, dann würden wir über den wahrscheinlich mehr reden. Also das ist halt einfach so, weil es gibt noch andere, über die man noch mehr reden kann, wie zum Beispiel Matsuda, der ja, also ich habe mich schon gefragt, ob sie den vielleicht irgendwie nochmal ausgetauscht haben, ob das wirklich der Matsuda ist von der letzten Saison. Aber er ist es anscheinend. Also habe ich schon. Da war er auch schon gut, aber das war ja, ich meine, es wurde ja schon gesagt, das war ja das Testspiel gegen die Italiener, das war ja, also allein dieser Pass, also das war ja zugeschnalzen, ja? Also.
Das stimmt, da hast du recht, ja. Na, vielleicht ist es einfach der Trainer, der noch ein bisschen mehr aus ihm herausgezählt. Aber jetzt kommen wir zu der Position, der ist schon so als ja, würde ich sagen, links außen, aber links offensiv. Und das ist für mich die Position, die ich zumindest am schlechtesten besetzen könnte auf Anhieb und wo wir auch aus meiner Sicht am schlechtesten aufgestellt sind. Oder sind wir das überhaupt? Also, wir haben da ja viele Spieler. Es könnte Marius Wöhl spielen, so, den André nicht mag. Ich behaupte immer noch, der tut uns gut. Naja, tat uns gut vor den 16 Transfers. Der wäre letzte Saison der Starspieler hier geworden. War aber nicht. Wir haben Yannick Rochelt. Top-Transfer des letzten Sommers. In Elversberg mit allen Freiheiten ausgestattet und wirklich unglaublich überragend. Bei uns in einem starren Konzept von Stefan Leitl überhaupt nicht stattfindend. In ein bisschen mehr Freizügigkeit von André Breitenreiter und von Lars Balemann dann doch ein bisschen positiver. Wir haben dann aber doch nicht so diesen letzten Kick gesehen. Wir haben Hussein Çakhrun spannenderweise von Leitl im Zentrum eingesetzt. Jetzt plötzlich als Linksaußen, ja, ich würde sagen, in Manier eines Barış Atik von Magdeburg, nur in der Körperlinie etwas größer. Was machen wir da? Oder ist Jokote hat
den André schon vergessen?
Nee, vergesse ich nicht. Jokota hat André so als Rechtsaußen schon abgestempelt? Oder ist Jokota vielleicht jemand, der dann auch, ich meine, auf links außen spielen könnte? Also was machen wir da? Wie stellen wir da auf? Dann fange ich mit dir an, André. Du wünschst also Kolja Uden da sehen.
Ja, ganz genau. Also, ich habe tatsächlich auf den Offensivpositionen einige Streichkandidaten. Das heißt, die könnten den Verein auch verlassen. Beziehungsweise aber nicht, weil ich die nicht mag, sondern weil die einfach keinen Platz haben. Dazu zähle ich einen Gindorf, dazu zähle
ist
ich einen
nicht, Uden. Ist aber nicht meine Frage. Ich frage nicht
an Streichkandidaten. Ja, aber das gehört ja dazu. Du musst ja alle irgendwie beglücken. Jetzt haben wir die Diskussion und das ist wirklich spannend, weil entweder sieht der Trainer in Rochelt seinen prinzipiellen Starter, dann wird er natürlich gegen Kaiserslautern spielen und dann muss er performen. Wenn der nicht spielt, finde ich, dann ist das eines der größten Missverständnisse der letzten Jahre und dann müssen wir den noch irgendwie loswerden. Das ist also eine Riesenbaustelle.
Kannst du mir ganz kurz erzählen, wer da spielt? Das war eigentlich meine Frage.
Ich glaube, wir leihen morgen den Redondo da nochmal und den lassen wir spielen.
Gut, okay. Das ist ja Quatsch.
Nein, die Position ist für mich auch total, ich weiß es wirklich nicht. Wir können ja nicht ohne Linksaußen spielen und dafür mit zwei Stürmern. Dementsprechend ist es auch blöd. Also ich glaube, es wird Yannick Rochelt sein. Ich glaube nur, diese Liaison ist leider eigentlich schon vorbei.
Dann lässt du ihn nicht spielen. Olaf, wer spielt da?
Also ich befürchte, dass es Hussein Çakhrun werden wird. Ich hoffe aber, dass es Yannick Rochelt werden wird.
Oh, das möchte ich genauer wissen. Im Gegensatz zu André frage ich bei dir nochmal nach. Also warum befürchtest du, dass Hussein Çakhrun da spielt?
Also ich mag ihn schon und ich sehe auch seine Entwicklung, aber ich glaube nicht, dass er, also er ist mir zu eigensinnig, er läuft sich zu viel fest und gibt zu selten ab. Und bei Yannick Rochelt sehe ich einfach eine größere Erfahrung und technisch ist er ja auch gut und er braucht auch endlich mal Vertrauen. Ich glaube, dass er auch ganz gut in Tietz' System passt. Nur wie André auch schon richtig sagte, wenn der jetzt nicht zum Stammspieler wird, dann ist der endgültig verbrannt. Und,
ja, okay. Ja, verstehe ich. John, wen siehst du da?
Auch Hussi. Also der hat mir im Testspiel einfach sehr gut gefallen. Ich mag auch diese Dynamik, was Olaf gerade gesagt hat, der ist zu eigensinnig. Das ist das, was ich an ihm mag. Ich mag Spieler, die mutig von außen in die Mitte ziehen und ja vor allem auch mutig dabei sind. Er hat das sehr oft gemacht. Er ist auch derjenige, der dann aufs Tor schießt und wirklich einen Abschluss sucht. Und Rochelt ist jemand, der eher in die Außen zieht und dann flanken möchte. Und da finde ich diesen mutigeren Ansatz von Chacon einfach besser. Ich glaube, auch der Trainer mag diesen Ansatz ein bisschen mehr. Und ich glaube deswegen auch, dass Chacon starten wird.
Ferdi, wer startet?
Ich glaube, dass Hussein Chacon startet und ich hoffe auch, dass Hussein Chacon startet. Ich glaube, der hat in 45 Minuten gegen Cagliari mehr Dribblings gewonnen oder erfolgreich in Dribblings gewesen als Yannick Rochelt in einem Jahr bei Hannover 96. Ich mag Chacon einfach sehr, sehr gern. Also der hat vor dem Tor, kriegt er noch regelmäßig Panik und weiß nicht, was er machen soll und ist im Abschluss noch ein bisschen schwach. Aber alles bis dahin ist schon ziemlich herausragend für sein Alter. Und ich glaube, Christian Tietz mag diesen Spieler sehr, sehr gern. Ich glaube, er tut uns gut. Deswegen Hussein Chacon gehört für mich in die Startelf.
Finde ich gut. Luca?
Ich sehe auch Hussi. es war tatsächlich, ja, es war ein bisschen lustig, aber auch irgendwo, es war ziemlich plakativ gegen Cagliari, nachdem Hussein Chacon dann runter war und Yannick Rochelt quasi, also ich stand in der Nordkurve, quasi vor meiner Nase versucht hat, einen Spieler auszudribbeln und daran kläglich gescheitert ist, habe ich mir so gedacht. Also wenn wir wirklich der Maßgabe folgen wollen, die Christian Tietz gegeben hat, dass wir im letzten Drittel starke 1-gegen-1-Spieler haben wollen, die auch mal Situationen so auflösen können und vor allem gegen Lautern, die in einem tiefen 5-4-1 oder 5-3-2 verteidigen werden, brauchst du solche Spieler, die mal einen Spieler rausnehmen können, die Chaos stiften können, dann den Rückraum bespielen, weil Fabian Kunze den nie abdeckt. Hussein Chacon muss in meinen Augen.
Gut, sind wir uns einig. Vorne drin für mich Benny Pichler ganz klar vor Kellmann, wobei ich Kellmann auf Sicht gesehen in der Stadt sehe, aber jetzt gerade Benedikt Pichler für mich ganz klar vorne. Wer möchte da widersprechen? Möchte keiner. Somit haben wir die Startelf und jetzt kommen wir noch schnell zu den Tipps. André, dein Tipp für Sonntag?
4:1 Heimsieg und haltet euch fest, das Gegentor durch einen Elfmeter von Tomiak mit roter Karte. Wenn der denn spielt, was ich nicht möchte.
Ich bin sprachlos. Ferdi.
Ich sage, wir gewinnen 2:1 und Boris Tomiak verwandelt einen Elfer für uns.
So. John.
Wir gewinnen natürlich und zwar 3:1. Tore, Elfmeter von Tomiak. Danach Eigentor Kunze. Und wohlgemerkt, wow. Tomiak, der wird jubeln beim Tor. Und das dritte Tor macht Pichler. Und weil er uns das vom letzten Testspiel noch schuldig ist. Und bei Lautern trifft Emreli, weil Neu zu weit vorne steht.
Okay. Olaf, wie geht's aus am Sonntag?
3:2.
Mhm. Spannendes Spiel. Torschützen vielleicht auch noch dabei, oder?
Ach du, Bundu.
Irgendwer.
Bundu, Pichler und Chacon.
So, schön. Aber Hauptsache wir gewinnen. Luca, wie geht's aus?
3:2 und 90+2 drückt Yokota noch den Ball zum 4:2 über die Linie.
Oh Gott, das wäre eine Dramatik. Und jetzt ist der alte Tobi gleich wieder da, denn mein Tipp lautet 5:0. Hannover 96 schlägt den ersten FC Kaiserslautern mit 5:0. Wir erleben einen Doppelpack von Mustafa Bundu. Wir erleben ein Elfmeter-Tor von Boris Tomiak. Wir erleben ein Tor von Hussein Chacon und ein Tor von Benedikt Pichler. So wird das Spiel ausgehen am Sonntag im letzten Stadion. Anderes Thema, was er angekündigt hat, leider erst in der nächsten Sendung möglich, weil wir sind am Ende angelangt. Und deswegen muss ich sagen, kommt am Sonntag ins Stadion. Es gibt nicht mehr so viele Karten, über 40.000 Zuschauer. Da wird es schon sein oder wird es schon werden schon sein. Und ich sage eins, wir haben, liebe HörerInnen da draußen, was ganz Tolles gestartet. Wenn ihr uns bei WhatsApp im Kanal habt, dann habt ihr schon gesehen, eine Kickbase-Liga. Die Vorwärts nach weit Kickbase-Liga messt euch mit den besten. Markus Mann ist auch schon dabei. Zumindest sagt das der Profilname. Es ist so, dass wir in der ersten Liga schon voll sind. Das heißt, wir werden 3 Ligen anbieten. Und ich erkläre euch ganz kurz einmal das System. Die erste Saison, also die Saison, die jetzt am Freitag startet, wird eine Qualifikationssaison. Erstmal ganz egal, in welcher Liga ihr da gerade seid. Es wird eine Qualifikationssaison. Übrigens all diejenigen, die sich schon angemeldet haben, weil sie unseren WhatsApp-Channel abonniert haben. Die Liga wird nochmal resettet. Ihr kriegt nochmal eine ganz neue Mannschaft. Freut euch darüber. Vor allem dann, wenn ihr irgendwelche komischen Menschen in blau-gelben Trikots in eurem Kader habt. Also, es wird drei Ligen geben. Am Ende der Saison werden die jeweils besten 6 Manager bei uns in der kommenden Saison in der VNW-Pod 1. Liga spielen. Die zweitbesten Manager, jeweils 6 aus den 3 Ligen, werden in der VNW-Pod 2. Liga spielen. Und die jeweils drittbesten Manager, wieder 6 Stück, werden in der VNW-Pod 3. Liga spielen. Wir werden dann in der kommenden Saison auch eine Meisterschaft ausspielen. Und der Meister aller Klassen, also der Meister der 1. Liga VNW-Pod, der bekommt ein Trikot der neuen Saison, also der dann kommenden Saison, mit allen Unterschriften. Das wird unser Preis sein. Natürlich Ruhm und Ehre und ihr dürft euch dann natürlich auch ewig VNW-Pod-Meister nennen. So wird es ablaufen. Ihr bekommt die Links in den Shownotes. In dem WhatsApp-Kanal gibt es gerade den Link zu der 1. Liga. Die ist aber leider schon voll. Wir werden die kommenden Links dann auch noch posten und die gibt es dann, wie gesagt, auch in den Shownotes. Meldet euch an. Messt euch mit uns. Auch wir nehmen zahlreich teil und zeigt uns und euch und zeigt es Markus Mann, dass ihr richtig gute Fußballmanager seid und mit einem Budget umgehen könnt und eure Mannschaft formen könnt. Und zwar auf dem Weg nach oben. Ganz steil.
Zeigt der Welt, dass ihr besser seid als Tobi, wie schon Joachim Löw damals sagte.
Sagte er nicht, aber immer weiter nach oben, denn das bedeutet vorwärts nach weit. Also, das machen wir, das posten wir, da seid ihr herzlich willkommen, freuen wir uns sehr drüber. Eine Sache muss ich sagen, und die werde ich jetzt auch immer wieder sagen, und zwar aus Gründen. Herr Richard Wolters, und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.